Ganz in der Nähe, da wo ich wohne, haben wir eine große Gänsefarm. Das sind 10.000 Gänse. Ein riesiges Gelände. Ich weiß nicht, ob es reicht, wenn ich sage, es ist Kilometer mal ein Kilometer. Die haben es da echt gut, die haben Platz. Die sind nicht so zusammengepfercht irgendwo, wie so die Legehennen. Die können frei rumlaufen. Leckere Weihnachtsgänse. Da kommt auch immer der Tierarzt und die haben auch genug zu essen. Aber wenn du jetzt um diese Jahreszeit da lang spazierst, dann kannst du etwas sehr Merkwürdiges beobachten. Du siehst, wie die Gänse da ganz zufrieden auf ihrem riesigen, tollen, großen Gelände ihr reichliches Futter aufpicken. Und dann kommen die Wildgänse dahergeflogen. Quack, 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 quack. Und plötzlich werden die Gänse in ihrem Gehege unruhig und fangen an mit ihren Flügeln zu schlagen, fangen an zu laufen, bis sie der Zaun aufhält. Die Frage ist, warum? Die haben doch alles. Denen geht's doch gut. Aber den Gänsen geht's so wie uns Menschen. Da ist eine Sehnsucht da nach Freiheit. Eine Sehnsucht nach Veränderung. Und so eine Gans, die sagt sie vielleicht, wenn dieser Zaun nicht wäre, dann hätte ich vielleicht noch mehr Anlauf und ich könnte da mitfliegen oder sonst irgendetwas. Ja, die Gänse haben Sehnsucht nach Veränderung. Wisst ihr, dass auch Gott Veränderung möchte? Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist Veränderung, positive Veränderung. Auch die Menschen glauben, sie haben alles, oft ein glückliches, zufriedenes Leben. Aber im Endeffekt steckt da eine tiefe Sehnsucht nach etwas anderem drin. Weil Gott diese Sehnsucht weiß, lesen wir in der Bibel die Geschichte von einem jungen Mann und Gott hat diesem jungen Mann einen Auftrag gegeben. Und das möchte ich euch jetzt aus der Hoffnung für alle vorlesen. Ihr kennt die Geschichte. Ich lese auch nur das erste Kapitel und dann seid ihr ganz bestimmt im Thema. Ihr seid ja alte, gute, liebe, bibelfeste Christen. Der Herr sprach zu Jona, den Sohn Amittais: Geh in die große und mächtige Stadt Ninive und kündige ihren Einwohnern an, dass ich sie strafen werde. Denn ich kenne ihre Bosheit. Jona machte sich auf den Weg, aber in die entgegengesetzte Richtung. Er floh vor dem Herrn und kam zunächst in die Hafenstadt Jaffa. Dort fand er ein Schiff, das gerade nach Tarsis, also nach Spanien, segeln sollte. Er bezahlte das Geld für die Überfahrt und ging an Bord. Doch als sie auf dem Meer waren, ließ der Herr einen starken Sturm aufkommen. Das Unwetter tobte so heftig, dass das Schiff auseinanderzubrechen drohte. Angst packte die Seeleute und jeder schrie zu seinem Gott um Hilfe. Sie warfen die Ladung über Bord, damit das Schiff leichter würde. Jona war unter Deck in den hintersten Raum gegangen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Da kam der Kapitän zu ihm und sagte: Was liegst du denn hier rum und schläfst? Los, steh auf und ruf auch du zu deinem Gott zu Hilfe. Vielleicht erbarmt er sich und lässt uns nicht umkommen. Die Seeleute sagten zueinander, schnell, lass uns das loswerfen, wir müssen herausfinden, wer an unserem Unglück schuld ist. Und das Los fiel auf Jona. Und so stellten sie ihm zur Rede, komm, sag uns, warum uns dieses Unglück getroffen hat. Was machst du hier? Aus welchem Land kommst du und zu welchem Volk gehörst du? Jona antwortete, ich bin ein Hebräer und verehre den Gott, den Herrn, den Gott des Himmels, der das Land und das Meer geschaffen hat. Und dann verriet er ihnen, dass er vor Gott auf der Flucht war. Die Seeleute bekamen noch mehr Angst und machten Jona Vorwürfe. Warum hast du das getan? Was sollen wir jetzt mit dir machen, damit uns das Meer nicht länger bedroht? Denn die Wellen türmten sich immer höher auf. Da sagte Jona, werft mich ins Meer, dann wird es sich beruhigen und euch verschonen. Ich weiß, dieses Unwetter ist nur durch meine Schuld über euch gekommen. Die Seeleute ruderten aber mit aller Kraft, um doch noch ans Land zu gelangen. Aber sie schafften es nicht, weil der Sturm immer heftiger tobte. Da schrien sie zum Herrn, ach Herr, lass uns nicht umkommen, wenn wir jetzt das Leben dieses Mannes opfern müssen. Bestrafe uns nicht wie Mörder, die unschuldiges Blut vergießen, denn du hast es ja so gewollt. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer, und sofort legte sich der Sturm. Die Männer erschraken und fürchteten sich vor dem Herrn. Sie brachten ihm ein Schlachtopfer dar und schworen, auch in Zukunft auf ihn zu hören. Als ich diese Geschichte jetzt neu gelesen habe, hatte ich zuerst einmal den Eindruck, dem Jona war scheinbar alles egal. Da legt er sich hin und schläft. Und dann, na dann werft mich halt über Bord. So, als wenn er gar nicht mehr bei sich selbst war. Die anderen bangten um ihr Leben. Und ihn kümmerte das nicht. Dann habe ich darüber nachgedacht und draufgekommen, das ist immer so. Wenn wir vor Gott davonlaufen, sind uns die anderen egal. Dann interessiert uns nicht mehr, was um uns herum ist. Und uns interessiert eigentlich nur noch eine Richtung, weg. Lass mich das so ausdrücken, wir gehen schlafen. Manchmal Depression, Decke über den Kopf, wirklich, ich will nichts sehen, lass mich in Ruhe. Manchmal fangen wir aber auch an, einfach geistlich zu schlafen. Gott möchte etwas, aber wir laufen davon. Wir sehen gar nicht mehr, was um uns herum vorgeht, dass andere ins Verderben laufen, weil wir irgendwann in unserem Leben abgehauen sind. Dabei ging es bei Jona um Leben und Tod. Auch bei uns geht es manchmal um Leben und Tod, vielleicht gar nicht um unser Leben und unseren Tod, aber vielleicht um das Leben und den Tod von anderen, unser Auftrag. Ich glaube, kein Mensch möchte sterben. Ein paar wenige Ausnahmen vielleicht. Aber ich glaube, selbst die Menschen, die Suizid begehen, wünschen sich oft eine andere Lösung. Wir erkennen das daran, wenn so ein Suizidversuch scheitert, dass dann das Leben doch manchmal anders weitergeht. Und man innehält und sagt, wie froh war ich, dass es nicht geklappt hat. Und ich bin sicher, auch Jona wollte nicht sterben. Wenn er lebensmüde gewesen wäre, wäre es ihm egal gewesen, nach Ninive zu gehen. Ist ja eh egal, ob ich hier oder da sterbe. Ja? Aber Jona wollte nicht sterben. Aber dann, als das Unglück hereinbrach, als der Sturm kam, dann stand er da an der Reling und sagt, werft mich doch rein. Hast du dich mal gefragt, was Jona sich gedacht hat, als er da an der Reling stand? Was mögen dem Jona für Gedanken in den Kopf gekommen sein?
Oder muss ich das hier machen?
Können wir nachher wieder an.
Wenn dann. Oh, wenn ich doch nur Gott gehorcht hätte, dann bräuchte ich jetzt nicht sterben. Oh, wenn ich mich doch gar nicht erst auf Gott eingelassen hätte, dann hätte er mich nicht ausgesucht und dann hätte ich nicht davonlaufen müssen. Oder, oh, wenn ich doch nur über Land geflohen wäre, dann wäre ich jetzt nicht in diesem Sturm. Wenn, dann. Kennen wir solche Wenn und Danns? Prägen sie nicht auch unser Leben irgendwo? Das Interessante an diesen Wenn und Danns ist, dass die immer wieder auftauchen. Dass sie auch schon da waren. Und wir haben das Gefühl, die werden auch in Zukunft da sein, oder? Schaut mal, beim Jona war das so, die waren schon da, als Gott ihm den Auftrag gab. Ja, wenn ich mich auf den Marktplatz stelle, und dann entdecken wir, dass diese Wenn und Danns in Jonas Leben sogar die Tendenz hatten, zu einer Kette zu werden. Wenn ich mich auf den Marktplatz stelle, ja, dann werden alle Augen auf mich gerichtet sein. Und wenn ich dann anfange zu reden, oh, dann werden sie mit faulen Tomaten nach mir werfen. Und wenn ihnen dann die Tomaten ausgehen, dann werden sie Steine nehmen. Und wenn ich dann nicht schnell genug wegkomme, dann werde ich lebensgefährlich verletzt. Und wenn es mir vielleicht eventuell doch noch gelingen würde zu entfliehen, dann kann ich vermutlich nie mehr in meine Heimat zurückkehren. Fazit, wenn ich nicht jetzt gleich abhaue, dann werde ich nie mehr glücklich. Und weg war er. In diese Wenn und Danns in unserem Leben steigern wir uns manchmal regelrecht hinein. Schaut mal, bestes Beispiel heute Morgen. Andreas hat's gut gemeint, aber da waren die Wenn und Danns. Wenn der Rauchmelder nicht gewesen wäre. Wenn der Feuerlöscher nicht gewesen wäre. Alles richtig. Was passiert oft mit unseren eigenen Wenn und Danns? Wir benutzen sie sogar. Wer weiß, wer vielleicht heute Morgen gedacht hat, ich möchte niemand schuldig sprechen. Wenn da einer den Herd nicht angemacht hätte, dann. Und so benutzen wir Wenn und Danns auch, um Schuld abzuwenden. Von uns. Oft sogar auf Gott. Ja, Gott, wenn.
Aber schön. Keiner hat es schon gegeben. Also gibt es deutsche Eigenschaften.
Wunderbar. Ja. Aber wie oft passiert es in uns? Andreas, ja? Schaut mal, die ganze Bibel ist voll davon. Schaut mal, was war mit Lazarus? Was sagt seine Schwester? Wenn du da gewesen wärst, dann hätte mein Bruder nicht sterben müssen. Oder? Und wenn wir ganz ehrlich sind, so tief in uns reinhören, bei diesem Jona, da warten wir doch eigentlich nur, dass jetzt aus dem Himmel die Stimme Gottes kommt. Ja, wenn du auf mich gehört hättest, dann hätte ich dir auch helfen können. Ist es nicht so? Wenn du den Auftrag ausgeführt hättest, dann hätte ich nach keinen anderen Ausschau halten müssen, der das für mich erledigt oder so. Und weil wir in diesen Wenn und Danns leben, ich möchte es mal so ausdrücken, weil wir darin gefangen sind, produzieren wir sogar auf Gott. Aber möchte ich euch heute eine frohe Botschaft verkünden? Gott benutzt die Worte Wenn und Dann nicht. Das ist so, als wenn er sie in seiner Allmacht aus seinem Wortschatz gestrichen hätte. Gott ersetzt unser Wenn und unser Dann.
Mal schauen, ob das überhaupt nicht klappt.
Aus unserem Wenn wird sein Weil und aus unserem Dann sein Deshalb. Der Jona, Jona, weil ich dich berufen habe, deswegen halte ich auch jetzt noch zu dir. Und ich schicke dir einen Wal, und er wird dich auffangen, dass du nicht ertrinkst. Weil ich dich liebe, deshalb vergebe ich dir, dass du abgehauen bist. Weil du mir wertvoll bist, deshalb ist es mir wichtig, dass es gut ausgeht. Und deswegen spuckt dich jetzt der Wal auch wieder aus. Wie schön dieses andere Denken von Gott. Gott könnte Wenn und Dann sagen, aber er hat es nicht gesagt. Lass uns nochmal den Vorhang ein bisschen aufreißen. Schauen wir uns mal das Volk Israel an. Gott hat ihnen gesagt, mehrmals, oft, vielmals, ihr werdet in ein Land kommen, ich führe euch da rein, ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Aber Mose hat die kaum aus Ägypten rausgeführt gehabt, da fing's doch schon an, oder? Ja, wenn die Ägypter uns wieder einfangen, dann wäre es wohl besser gewesen, wir wären in Ägypten geblieben, denn die werden uns jetzt bestimmt bestrafen und dann geht's uns schlechter als zuvor. Da sind sie wieder, die Wenn und Danns. Ja, wenn wir geblieben wären, dann hätten wir wenigstens was zu essen gehabt. Haben die in der Wüste gehungert? 40 Jahre lang? Nee. Aber die Wenn und Dann waren da. Wenn und Dann. Selbst als Gott ihnen die Tür nochmal so einen Spalt weiter öffnet und die Kundschafter reingingen ins verheißene Land und dann wieder kamen mit Weintrauben so riesengroß, dass zwei Männer die tragen mussten. Ja, wenn da nicht die Riesen werden, dann könnten wir es ja vielleicht versuchen. Aber wenn wir da reingehen, dann werden wir vernichtet werden. Sag mal, ganz ehrlich, was hat Gott in dein Leben schon reingesprochen? Und wie viel hast du durch deine Wenn und Danns vernichtet? Ich stelle mir manchmal dann Gott vor, wie er da steht und den Kopf schüttelt. Und dann schaut er und dreht sich um und guckt in das Land, in dem Milch und Honig fließt und sagt, weil ich euch doch liebe, deshalb möchte ich euch das alles schenken. Aber Volk Israel ist genauso wie du und ich. Es hat seine eigenen Pläne gemacht. Wie schaut es in unserem Leben aus? Bist du schon in dem Land, in dem Milch und Honig fließt? Gott möchte es dir schenken. Er möchte dir so viel schenken. Freunde zum Beispiel. Freude, Freiheit, Kinder, Gaben, Kreativität, Einfühlungsvermögen und so viel mehr. Er möchte dich einfach an die Hand nehmen und in das Land führen, in dem Milch und Honig fließen. Aber er kämpft immer wieder gegen unsere Wenn und Danns. Dabei ist alles vorbereitet. Aber wisst ihr, jedes Wenn und jedes Dann, das wir aussprechen, ist wie ein Stück Vorhang. Und je mehr wir es pflegen und je mehr wir es aussprechen, je dicker wird dieser Vorhang. Oder lasst mich ein anderes Bild nehmen. Es ist wie eine Tür, die immer weiter zugeht. Am Anfang steht sie ganz offen und dann siehst du nur noch durch einen kleinen Spalt vielleicht den Lichtschein durchscheinen. Aber wir haben ja gute Argumente. Ach Gott, ich dachte immer, du bist allwissend, aber wenn du meine finanziellen Probleme wüsstest, wie ich darunter leide, dann würdest du auch keinen Blick für was anderes haben. Und dein ganzes Leben dreht sich um deine finanziellen Wenn und Danns. Ja, wenn ich eine bessere Arbeit hätte, dann. 1,63 €. Ob der Mann Wenn und Dann gefragt hat, er hat's gegeben. Wenn er nicht mehr hatte, dann war es vielleicht sein letztes Geld. Er hat's gegeben. Nicht nach Wenn und dann gefragt. Vielleicht wusste er in seinem Herzen, weil Gott ihn liebt, deshalb wird er ihn auch versorgen. Ja, aber Gott, wenn du wüsstest, was ich in meinem Leben schon alles erleiden musste, dann würdest du anders reden. Und Gott guckt sich wieder das Land an, in dem Milch und Honig fließt und sagt, weil ich das weiß und mit dir leide, deshalb möchte ich dich doch frei davon machen und dir eine neue Sicht auf ein neues Leben schenken. Wisst ihr, das neue Leben fängt nicht erst an, wenn wir Buße getan haben und zu Gott gefunden haben. Gott möchte uns jeden Tag ein neues Leben schenken. Ein neues Leben, in dem er uns wegkehrt von unseren Wenn und Danns, hinkehrt zu seinen Möglichkeiten. Milch und Honig. Milch und Honig, dieser Begriff verweist auf eine vom Menschen gestaltete, kultivierte, das heißt gepflegte und gehegte Natur. Nur im Kulturland können Milch und Honig reichlich fließen. Guck mal, wenn das Vieh nichts zu fressen hat, dann kommt keine Milch. Aber wenn du hergegangen bist und für deine Kühe das Land gerodet hast und saftiges Gras wächst, weil es auch noch bewässert wird, dann werden deine Kühe viel Milch geben. Kalb. Im Sommer von der Wiese und im Winter, weil du mitgearbeitet hast und vielleicht das Heu eingeholt hast und sie gutes Heu haben. Und der Honig, weil da die Bienen waren. Wo Kulturpflanzen sind, fließt Honig reich. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass bei Kulturpflanzen die Honigerträge größer werden. Zum Beispiel bei Buchweizen kann ein Bienenvolk 500 Kilo Honig je Hektar Buchweizen sammeln. Viel mehr, als wenn nichts kultiviert oder angelegt wird. Umgekehrt ist es aber auch so, durch die Bienen wird der Ertrag der Kulturpflanzen enorm gesteigert. Wenn Bienen da sind, dann steigt der Ertrag von Raps um 100 Kilogramm pro Hektar, um 1000 Kilogramm pro Hektar Raps. Nur weil Bienen da sind. Bei Zwetschgen steigt es um 30%, bei Kirschen um 80%, nur mal um einige Beispiele zu nennen. Da, wo also Milch und Honig ist, da geht's allen gut. Und das ist doch genau das, was Gott möchte. Er möchte dich befähigen, etwas zu kultivieren. Die Tür ist offen für Milch und Honig. Aber jetzt kommt es darauf an, was mache ich? Fange ich an, das Land, das Gott mir gegeben hat, zu kultivieren, umzubringen, Bienenstöcke aufzustellen, Weiden zu errichten? Hat Gott dir jemals ein Schlaraffenland versprochen? Nee, mir nicht. Gott hat aber gesagt zu mir und zu dir, dass er uns segnen will, oder? Aber das bedeutet auch, dass wir was tun. Und so möchte Gott uns hineinführen, weg von dieser Rückschau, ja, wenn das passiert, dann. Und zu sagen, weil ich dich liebe, segne ich deiner Hände Arbeit. Segne ich die Buchhaltung, das Finanzamt, die Krankenkasse. Oder, Guido? Weil ich euch liebe, habe ich euch bewahrt, dass wir heute nicht Gottesdienst im Freien haben. Und so weiter. Da standen Feuerlöscher. Aber es ist nicht, weil da der Feuerlöscher war, sondern weil Gott sich um uns gesorgt hat. Merkt ihr den Unterschied? Gott möchte, dass wir die Wenns und Danns durchixen, dass wir hineingehen in die Weil. Wir können uns entscheiden. Sehen wir den Vorhang, der immer dunkler wird? Oder sehen wir die Tür, die auch wieder aufgeht für uns? Die Tür geht auf, weil drei Leute da waren. Ich habe euch erzählt, dass ich ähnlich gebetet habe. Gott, wenn eine Person da ist, dann. Die Tür geht auf. Ja, was könnten wir heute Morgen sagen? Ja, wenn doch auch heute schon wieder 20 Leute hier werden. Schon 9. Weil ich euch liebe. Was passiert alles in uns? Was wir sagen, ja, wenn ich das nicht erlebt hätte. Der Pastor, wenn der anders wäre, dann. Oder wenn er anders gewesen wäre, dann. Oder der Bruder so und so. Weil Gott dich liebt, hat er das zugelassen. Weil Gott mehr sieht als du. Weil vielleicht der Mensch, der dich verletzt hat, dir im Wege stand, in die Freiheit reinzukommen, die Jesus von dir möchte. Wir machen uns so gerne abhängig von Menschen. Ich mache mal einen kurzen Rückblick für die Sportler. Deutschland ist Fußball-Weltmeister, immer noch. Deutschland hatte aber interessanterweise keine besonderen Stars in ihrem Team, oder? Die anderen hatten ein Ronaldo oder ein Neymar oder ein Messi. Leute, die mit Orden behängt und jedes Jahr ausgezeichnet wurden. Und, haben sie gewonnen? Nein. Latin, das Team, hat gewonnen, weil sie zueinander standen. Wir machen uns so oft abhängig von einzelnen Leuten. Und dann werden wir verletzt, gerade von dem. Und alles bricht zusammen. Vielleicht will Gott dir nur sagen, ich habe das zugelassen, damit du dich nicht abhängig machst davon. Weil ich dich liebe, nehme ich dir auch mal was weg, damit deine Sehnsucht, deine Abhängigkeit zu mir gestärkt wird. Was suchen wir? Ersatz. Auf allen Feldern haben wir Ersatz. Guck, wo du willst hin. Alles schreit, ich bin nur Ersatz. Wir versuchen, unseren Lebenshunger mit Ersatz zu stillen. Wisst ihr, früher, als ich manchmal 14, 16 Stunden am Tag gearbeitet habe, kam ich abends nach Hause, ich war ausgebrannt, ich war müde. Manchmal war Conny schon im Bett und der erste Ersatz war der Kühlschrank. Was ist drin? Na gut. Vielleicht war der zweite Ersatz dann der Weinkeller.
Ja, das habe ich mir zwar für einen besonderen Tag aufgehoben, so hat er 30 Euro gekostet, aber naja, ich mach's jetzt auch.
Und? Hat's befriedigt?
Nee.
Dann vielleicht hingesetzt und eine tolle, schöne Musik angemacht und entspannt. Aber die Leere ist nicht weggegangen. Und dann sich hingekniet und gesagt, Gott, mein Tag war nicht gut. Ich möchte ihn dir trotzdem in deine Hand geben. Und dann merkst du, Gottes Geist kommt und sagt, weil du mich suchst und weil ich dich liebe, deswegen beschenke ich dich jetzt. Diese Liebe, die Gott da in sich trägt, die ist so riesengroß. Immer noch denken wir, wir müssen was bewegen. Ganze Leben. Du, vielleicht hast du angefangen, als Kind auf dem Tretroller zu fahren. Und dann hast du dir gedacht, oh, wenn ich erst ein Fahrrad hätte. Dann hast du ein Fahrrad gehabt und dann? Ja, wenn ich erst ein Moped hätte, dann würden die Mädels mir nachlaufen. Ja, Andreas? So, und dann hat's geregnet auf dem Moped. Ach, wenn ich ein Auto hätte. Wir kennen sie doch alle, unsere Wenn und Dann. Genau das möchte Gott uns heute Morgen wegnehmen. Er möchte dich heute Morgen neu beschenken. Er möchte diese Gemeinde neu beschenken mit seinen Weil und Deshalb. Er möchte euch beschenken, weil er euch Hoffnung geben möchte. Hoffnung doch nicht nur am Rand, auf den Schattenseiten zu stehen. Hoffnung, dass er sich immer noch kümmert. Hoffnung, dass er immer noch voller Liebe ist. Hoffnung, dass seine Liebe nie nachgelassen hat. Ich möchte mit euch jetzt ein Experiment machen. Das Experiment ist so.
Stellt euch die Streute zur weiteren Liebe.
Wenn ihr wollt,
dann könnt ihr jetzt hier einen Zettel und einen Stift nehmen.
Es gibt kein Wort, es gibt keine Melodie, um die Größe deiner Gnade zu beschreiben. Das Meer ist zu klein, der Himmel nicht weit genug, um die Größe deiner Gnade zu beschreiben. Staunend steh ich vor dir, mit leeren Händen zu dir gekommen. Staunend steh ich vor dir, nur aus Gnade angenommen. Staunend steh ich vor dir, mit leeren Händen zu dir gekommen. Staunend steh ich vor dir, nur aus Gnade angenommen. Befreit, geliebt, gewollt hast du mich. Du bist mein Gott, ich liebe dich. Befreit, geliebt, gewollt hast du mich. Du bist mein Gott, ich liebe dich. Es gibt kein Wort, es gibt keine Melodie, um die Größe deiner Gnade zu beschreiben. Das Meer ist zu klein, der Himmel nicht weit genug, um die Größe deiner Gnade zu beschreiben. Staunend steh ich vor dir, mit leeren Händen zu dir gekommen. Staunend steh ich vor dir, nur aus Gnade angenommen. Staunend steh ich vor dir, mit leeren Händen zu dir gekommen. Staunend steh ich vor dir, nur aus Gnade angenommen. Staunend steh ich vor dir, mit leeren Händen zu dir gekommen. Staunend steh ich vor dir, nur aus Gnade angenommen. Befreit, geliebt, gewollt hast du mich. Du bist mein Gott, ich liebe dich. Befreit, geliebt, gewollt hast du mich. Du bist mein Gott, ich liebe dich. Staunend steh ich vor dir, mit leeren Händen zu dir gekommen. Staunend steh ich vor dir, nur aus Gnade angenommen. Staunend steh ich vor dir, mit leeren Händen zu dir gekommen. Staunend steh ich vor dir, nur aus Gnade angenommen. Befreit, geliebt, gewollt hast du mich. Du bist mein Gott, ich liebe dich. Befreit, geliebt, gewollt hast du mich. Du bist mein Gott, ich liebe dich. Es gibt kein Wort, es gibt keine Melodie, um die Größe deiner Gnade zu beschreiben. Das Meer ist zu klein, der Himmel nicht weit genug, um die Größe deiner Gnade zu beschreiben. Ooh.
steh ich vor dir, mit leeren Händen zu dir gekommen, staunend steh ich vor dir, nur aus Gnade angenommen, staunend steh ich vor dir, mit leeren Händen zu dir gekommen, staunend steh ich vor dir. Nur aus Gnade angenommen, befreit, geliebt, gewollt hast du mich. Du bist mein Gott, ich liebe dich. Befreit, geliebt, gewollt hast du mich. Du bist mein Gott, ich liebe dich. Befreit, geliebt, gewollt hast du mich. Du bist mein Gott, ich liebe dich. Geliebt, gewollt hast du mich. Du bist mein Gott, ich liebe dich. Staunend steh ich vor dir, mit leeren Händen zu dir gekommen, nur staunend steh ich vor dir, nur aus Gnade angenommen. Geliebt, gewollt hast du mich, du bist mein Gott, ich liebe dich.